Herzlich willkommen zur 6. Folge der Wirbelsäulen-Podcast-Serie mit Privatdozent Dr. Uwe Viehweg. Als Chefarzt der Klinik für konservative und operative Wirbelsäulentherapie am Krankenhaus Rummelsberg hat er spezielle Aufgaben und natürlich auch Fähigkeiten, die wir Ihnen heute mal etwas genauer erklären möchten. Herr Dr. Viehweg, wie wird man denn eigentlich Chefarzt? Also welche Voraussetzungen mussten Sie erfüllen?
Frau Amram, ich bin fast schon etwas unhöflich, weil ich antworte jetzt mit einer anderen Frage oder stelle es in den Raum. Was ist überhaupt ein guter Arzt? Ich glaube, Sie haben mal darüber nachgedacht, die Patienten denken darüber nach und je älter ich werde, denke ich auch über mich selber nach, was macht mich als möglicherweise guten Arzt aus? Das sind zwei Seiten. Natürlich die fachliche Kompetenz. Also wie bin ich in der Lage, über Therapieformen zu entscheiden, welche Therapieform wende ich in welcher Situation an? Welche Fähigkeiten habe ich mit meinen Händen? Also wie kann ich operieren? Welche Operationstechnik? Das ist die eine Seite. Es gibt aber eine noch viel wesentlichere, das ist die sogenannten Soft Skills. Welche Führungsqualitäten habe ich? Wie kommuniziere ich? Was für eine Frustrationstoleranz habe ich? Also das sind sogenannte Non-Technical Skills. Und wenn man es so zusammenfasst, Menschen, die beides haben, also eine fachliche Kompetenz und so eine menschliche, so eine nicht-technische Kompetenz, die werden Chefärzte. Wenn man es auf die Spitze treibt, führt das dazu, dass auch mal ein sehr versierter Kollege mit viel sogenannten Non-Technical Skills ohne einen Doktortitel auch mal ein Chefarzt werden kann, weil er so überragend in diesen anderen Positionen ist. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Chefärzte an den Universitätskliniken häufig groß geworden sind, sich dann in ihren technischen und nicht technischen Fähigkeiten weiterentwickelt haben. Die technischen Fähigkeiten münden häufig in wissenschaftlichen Arbeiten, Doktorarbeit, in Habilitation, in der Lehrtätigkeit, sodass sie auf diesem Gebiet auch in der Lage sind, wissenschaftlich fundiert neue Techniken anzuwenden. Also zwei Wege, der reine wissenschaftliche Weg, der dann die beiden Aspekte quasi mit berücksichtigt und die dem Menschen schon gegebenen beiden Fähigkeiten, die auch einen Menschen befähigen können, Chefarzt zu werden.
In der Bezeichnung Chefarzt steckt ja das Wort Chef. Von wem sind Sie denn bei sich in der Klinik der Chef?
Ja, als Chefarzt bin ich verantwortlich für die medizinische Therapie meiner Patienten. Ich bin damit weisungsbefugt, insbesondere meinen ärztlichen Mitarbeitern gegenüber. Da bin ich der Chef. Ich habe Oberärzte, ich habe Assistenzärzte, ich bin aber auch Chef gegenüber meinen Sekretären oder meinen medizinischen Fachangestellten gegenüber. Und in einer gewissen Art und Weise bin ich auch Chef den Krankenschwestern gegenüber. Mittlerweile in einem anderen Sinne, als die ein oder anderen Patienten das noch vor 50, 60 Jahren hier kannten. Die Situation hat sich etwas gewandelt. Sie ist also ein eher interprofessioneller Ansatz, also eher auf Augenhöhe, aber am Ende bin ich auch dafür Chef.
Wenn Sie sagen, Sie tragen die Verantwortung, inwiefern haben Sie als Chefarzt denn Einfluss auf die Behandlungen und Operationen, die bei Ihnen in der Wirbelsäulenchirurgie durchgeführt werden?
Also in erster Linie sehe ich und meine Oberärzte die Patienten in der Sprechstunde und beraten über medizinische Verfahren, konservativ und operativ. Dabei legen wir entsprechende Leitlinien an und passen das unseren eigenen Erfahrungen an. Und dann überprüfe ich die Indikationen bei Notfällen. Dazu haben wir Morgenbesprechungen, dazu haben wir OP-Besprechungen. Und dann wird immer wieder anhand der Sachlage, der Bildgebung, des klinischen Beschwerdebildes, der Befunde und des Risikoprofils immer wieder neu über die entsprechende Therapie neu entschieden. Da habe ich am Ende die Endverantwortung im Positiven, aber auch im Negativen. Also für den Fall, dass dann ungünstige Entscheidungen getroffen werden, dafür muss ich gerade stehen.
Wie sieht denn eigentlich bei Ihnen eine typische Arbeitswoche aus?
Ja, eigentlich beginnt meine Arbeitswoche am Sonntag um 18 Uhr. Das heißt, ich plane meine Termine auf meinen 2, 3 Terminkalendern und verschaffe mir einen Überblick, was in der nächsten Woche ansteht. Dann stehe ich in der Regel 6:10 auf, frühstücke, fahre zur Arbeit und dann fängt schon am Computer an, die 20, 30 E-Mails zu beantworten, den OP-Plan zu checken, ob alles an den Tag dabei geblieben ist. Und dann haben wir zwischen 7 Uhr und 7.45 Uhr eine Morgenbesprechung. Die wird genutzt, um Probleme zu diskutieren, die OP-Indikation zu überprüfen. Und dann gehen wir in den Operationssaal. Nach der Operation führe ich dann zum Beispiel montags eine Privatsprechstunde durch bei 5 bis 8 Patienten. Und als Chefarzt dann am Dienstag und am Donnerstag, dort mache ich 2-mal eine Chefvisite und kontrolliere, wie es meinem Patienten geht. Gibt es Probleme in der Pflege? Gibt es Probleme in der Wundheilung etc. etc. und gehe auf die Wünsche der Patienten ein. Dann folgen wieder Operationen, eine lange Sprechstunde am Dienstag, eine lange Sprechstunde am Donnerstag. In der Regel 1-mal, 2-mal in der Woche halte ich die Kommunikation mit den angelagerten medizinischen Versorgungszentren. Wir haben 7 Praxen, die wir nebenbei noch mit koordinieren. Dort mache ich eine OP-Indikationssprechstunde, berate dort die Patienten. Das ist quasi nur der normale Tagesablauf, der zusätzlich mit Kontrolle der Arztbriefe, der Beantwortung von E-Mails, der Etablierung von neuen Operationsmethoden, das Schreiben von Konzepten und am Ende des Tages zu Hause das Abfassen von Buchbeiträgen, wissenschaftlichen Beiträgen und in der Regel zwischen 20, 21 Uhr dann der Tag beendet wird.
Was würden Sie sagen, also wie viel Zeit beziehungsweise welcher Anteil entfällt auf die verschiedenen Aufgaben, die Sie gerade genannt haben? Also zum Beispiel Operationen und Vorbereitung, Patientengespräche, Sprechstunden oder Verwaltungsaufgaben?
Nur mal zur Illustration. Ich habe in den 90er Jahren angefangen. Einmal in der Woche habe ich mein E-Mail-Postfach angeschaut. Wenn ich heute früh morgens meinen Computer aufmache, habe ich mit einmal 30, 40 E-Mails. 30, 40 E-Mails allein macht jeden Tag circa eine Stunde aus. Wenn Sie eine große Klinik haben und Sie wollen nur Ihre eigenen Briefe korrigieren, Ihre eigenen OP-Berichte, ich operiere circa 400 Patienten selber, dann allein entstehen in der Woche 50 bis 60 Dokumente, die Sie korrigieren müssen. Und dann kommt zu jeder OP noch eine entsprechende Verschlüsselung. Das heißt, wir müssen entsprechend des DRG-Systems bestimmte Prozeduren hinterlegen, damit die Leistung, die Sie erbracht haben, dann später von den Krankenkassen noch erstattet werden. So, und das Ganze, schätze ich, macht mittlerweile 20 und 30% allein diese Arbeit aus. Am Computer und nicht am Patienten mit.
Und was würden Sie sagen, wie häufig behandeln oder operieren Sie selbst?
Ich habe schon gesagt, auf meiner Internetseite steht, und das ist schon älter, da steht 8.000, 9.000 Operationen. Da fragen Sie, wie kommt er denn auf diese Operationszahlen? Also zwischen 300 und 400 Operationen im Jahr führe ich selber durch. Jetzt können sich alle Zuhörer ausrechnen, der Tag hat 24 Stunden. Ich habe jetzt hier vorher schon erzählt, wie viel Zeit ich quasi für die bestimmte Kontrolle der Prozesse, für die Beantworten der E-Mails aufwende. Dann können Sie sich ausrechnen, dass das kein 6-7 Stunden Arbeitstag ist, sondern um ein Vielfaches länger ist.
Werden wir mal etwas technischer. Den Spruch, Chirurgenhände sind Gold wert, kennen Sie ja bestimmt. Aber welche Geräte oder Werkzeuge benutzen Sie denn im OP außer Ihren Händen?
Ich bin jetzt spaßig, Frau Amrein. Also erstmal benutze ich mein Gehirn. Damit meine Hände funktionieren, plane ich alles vorher. Die Planung, wie komme ich an die entsprechende Region der Wirbelsäule und mit welchen Instrumenten? Und da fängt es dann schon an. Also spezielle Retraktoren verwenden wir, um so klein wie möglich die Zugänge zu halten. Nummer 1. Nummer 2, damit wir so genau wie möglich an die Wirbelsäule kommen, benutzen wir ein Röntgengerät mit einer geringen Strahlenbelastung. Wenn wir uns dann aber noch unsicher sind, wo wir sind, beziehungsweise wie die Schrauben sind, sind wir noch in der Lage, während einer Operation ein Computertomogramm zu fahren. Das Röntgengerät, was wir mittlerweile verwenden, ist in der Lage, um den Körper des Patienten während der Operation herumzufahren. Und wir wissen dann, liegt die Schraube so genau richtig oder nicht. Und das Hauptinstrument, mit dem ich arbeite, ist das Operationsmikroskop. Warum? Weil das Operationsmikroskop an allen Stellen des Körpers anzuwenden ist. Ich sehe gut, die OP-Schwester sieht gut auf dem Monitor und der Assistent gegenüber sieht auch gut. Das Endoskop, wir haben jetzt wieder mit der Endoskopie mit bestimmten Techniken an der Wirbelsäule angefangen und etablieren diese Technik weiter. So, und letztens gehört dann noch eine Navigation dazu. Es wird vor der Operation ein Computertomogramm, MRT-Bilder angefertigt. Das wird im Computer gespeichert und wir sind heutzutage in der Lage, diese Bilder durch bestimmte Matching-Verfahren auf der Wirbelsäule anzupassen und können sozusagen computergeführt dann die Schrauben genau setzen und die Steigerungsstufe, vor der wir insbesondere, wenn unser Neubau im Krankenhaus Rummelsberg in 2 Jahren fertig ist, wie wir dann etablieren werden, ist dann die spinale Robotik, sodass man roboterassistiert mit Zuhilfenahme der Navigation dann die Schrauben und Implantate in die Wirbelsäule einbringen kann.
Wenn einige private Versicherungen oder Zusatzversicherungen mit einer Chefarztbehandlung werben und wir hatten vorhin ja auch schon mehrmals über das Thema Qualität und fachliche Qualifikation gesprochen. Einmal Hand aufs Herz bitte. Operieren Sie als Chefarzt besser und sicherer als die anderen Ärzte in Ihrer Klinik?
Frau Amrem, die Antwort fällt mir total schwer. Natürlich bin ich von mir überzeugt als Chirurg. Andersrum, nur wer zulässt, dass Menschen in seinem Team genauso und besser sind als er, nur die sind wahrhaft gut. Ich versuche das in meinem Team mit meinen Oberärzten genauso umzusetzen. Die Art und Weise, wie man mit Patienten umgeht, machen sie so wie ich, manchmal sogar vielleicht auch besser. Und sie operieren schon für ihr Alter auf einem Niveau, muss ich auch sagen, was ich in dem Alter noch nicht konnte. Natürlich habe ich eine bestimmte Lebenserfahrung und eine praktische Erfahrung. Aber ich bin stolz auf meine Mitarbeiter, stolz auf meine Oberärzte. Und ich lasse gerne jungen Kollegen die Freiräume, besser zu werden als ich als Chef.
Nehmen wir den Fall, Sie operieren nicht selbst, tragen ja aber die Verantwortung. Wie kontrollieren oder gewähren Sie dann Qualität und Sicherheit?
Erstens durch eine OP-Besprechung am Tag vorher. Es wird die OP-Technik genau festgelegt. Es operieren nur Kollegen, die diese Operationstechnik bei mir gelernt haben, beziehungsweise sich auf Fortbildungsveranstaltungen fortgebildet haben. Ich kontrolliere anhand der Röntgenbilder, wie die Schrauben sitzen. Ich kontrolliere als Chefarzt bei den Chefvisiten das Behandlungsergebnis und reagiere entsprechend quasi dann darauf, wenn Patienten neurologische Ausfälle haben, wenn Patienten noch Schmerzen haben. Also es gibt vielfältige quasi Möglichkeiten, dies zu kontrollieren. Wenn man mit Kollegen zusammenarbeitet, die Fachärzte sind für ein bestimmtes Fach, die einen bestimmten Einarbeitungsprozess über 1-2 Jahre in der eigenen Abteilung hat, gibt es einen Vertrauensgrundsatz. Ich vertraue meinen Oberärzten blind, weil sie das, was wir besprechen und die Qualität, die ich fordere, uneingeschränkt auch so umsetzen.
Sie hatten die spezielle Chefarztvisite vorhin ja schon kurz erwähnt. Wie steht es denn um den Kontakt mit Ihren Patientinnen und Patienten? Also wie regelmäßig schaffen Sie es, diese zu sehen?
Ich als Chefarzt mache regelmäßig die OP-Indikationssprechstunde. Meines Wissens ist das jetzt nicht so häufig, dass es jetzt jeder Chefarzt in der Bundesrepublik macht. Aufgrund der Personaldecke und den Ansprüchen, die wir uns stellen, ist das schon bedeutsam aus meiner Sicht. Und dann sehe ich die Patienten 2-mal bei einer Chefvisite. Das heißt, ich sehe meine Patienten, unabhängig, ob sie nun privat oder nicht privat sind, dann doch relativ häufig. Und das trotz der dann doch relativ hohen anderen Belastungen, Operationssaal und was administrativ quasi betrifft.
Welche weiteren Verpflichtungen gehen denn eigentlich mit Ihrer Chefarztposition einher? Gibt es Auflagen hinsichtlich, an wie vielen Kongressen oder Fortbildungen Sie pro Jahr teilnehmen sollten?
Ja, das gibt es. Also es ist so, dass der Gesetzgeber vorgesehen hat, dass in einem Krankenhaus jeder Facharzt eine bestimmte Anzahl von Fortbildungen besuchen muss. Da gibt es so ein Punktekonto von den Landesärztekammern. Mein Punktekonto ist bei Weitem quasi voll. Ich könnte noch andere Kollegen jetzt mit davon versorgen. Es ist wichtig aber, dass alle Kollegen, alle Fachärzte in einem Krankenhaus das erfüllen. Es gibt sozusagen Qualitätsberichte, die werden dann auch von entsprechenden Gremien kontrolliert. Das muss sichergestellt werden, gilt übrigens nicht nur für Krankenhausärzte, das gilt auch für niedergelassene Ärzte.
Vielen Dank und Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Das war die 6. Folge der Wirbelsäulen-Podcast-Serie mit Privatdozent Dr. Uwe Viehweg. Falls Sie Fragen haben, schreiben Sie gerne eine E-Mail an kru-wirbelsäulenchirurgie@sana.de. Und vielleicht haben Sie auch Lust, eine der anderen Folgen mit Privatdozent Dr. Uwe Viehweg anzuhören. Sie finden sie überall dort, wo es Online-Podcasts gibt.